Wer war schon mal gefesselt? Schön. Wenigstens zwei. Mal als Spiel oder so auch? Doch, beim Spiel, genau. Was ist das für ein Gefühl, wenn man gefesselt ist? Lustig? Ja. Nicht mehr lustig, wenn man aus diesen Fesseln nicht mehr rauskäme. Ich kann es mir auch so vor Augen malen. In manchen Filmen gibt es das ja auch, dass manche Menschen, besonders die in der Hauptrolle, so gefesselt werden und sie können nichts sich bewegen und Füße und Beine so gefesselt. Und als Zuschauer kommt man so richtig auch mit in die Situation. Das fühlt man und spürt man mit und mit und ist man so gespannt, wird er das schaffen und so. Und dann zu dem Knopf oder zum Messer da in der Nähe, was auch immer. Ganz für manche lustiges, aber manchmal mulmiges oder klemmendes Gefühl. Gefesselt war auch jemand in Kapernaum, worum es heute gehen wird. Ich werde uns gleich einen Bibelabschnitt vorlesen. War auch jemand schon von klein an. Er ist quasi schon immer gefesselt gewesen. Man könnte überschreiben, die Heilung eines Gefesselten. Aber die, die sich auskennen, werden gleich sagen, nee, so eine Überschrift gibt es in der Bibel gar nicht. Aber es ist dennoch so. Ich lese uns Markus Evangelium, Kapitel 2, Verse 1 bis 12 vor. Aus der Übertragung Hoffnung für alle. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder im Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, so dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, »Das ist Gotteslästerung. Was bildet der sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben.« Jesus durchschaute sie und fragte, »Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben.« Und er forderte den Gelähmten auf, »Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause.« Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen, »So etwas haben wir noch nie erlebt!« Und alle lobten Gott. Hier ist von einem lebenslang gefesselten Menschen die Rede, wie dieser entfesselt wird. Ich habe in meiner Ansprache ein paar Wörter hineingebaut. Diese Wörter möchten euch dazu helfen, dass ihr, wenn ihr aus diesem Gottesdienst rausgeht, immer noch anhand dieser Wörter die ganze Predigt schon im Kopf behalten könnt. Das ist doch praktisch, oder? Manche haben es so, meine Punkte 1, 2, 3 oder erstens, zweitens, drittens. Ich habe ich habe immer so Wörter hineingebaut und diese Wörter werde ich auch deutlich sagen. Das erste ist zum Beispiel Setup. Oh, werden manche unter euch jetzt fragen, was heißt das denn? Setup ist ein englisches Wort, glaube ich jedenfalls. Und es steht für meistens, Also wenn ich ein Software installieren will, da ist so ein Kerndatei, heißt immer Setup. Deswegen möchte ich das einfach per Installation übersetzen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Jedenfalls möchte ich dieses Wort euch mitgeben, Setup. Was meine ich aber damit und was hat das mit dieser Bibelstelle überhaupt zu tun? Die vier Leute, die diesen Gelähmten zu Jesus getragen haben, haben, als ich darüber nachgedacht habe, mir dieses Wort in Erinnerung gerufen, Setup. Wisst ihr, wenn ihr einen Computer gekauft habt oder wenn wir hier zwei Computer nebeneinander stellen würden, bei dem einen ist die Software installiert und bei dem anderen nicht. Äußerlich kann man nichts davon merken und nicht unterscheiden, ob bei diesen Computern die Software oder Betriebssystem oder was auch immer installiert ist oder nicht. Aber bei dem es installiert ist, da funktioniert alles, wie es soll, hoffentlich. Und ich bringe mit diesem Wort in Verbindung, dass die Beziehung und das Vertrauen dieser Menschen auf Jesus schon gesetupt sein muss, damit sie diesen Freund zu Jesus gebracht haben. Oder habt ihr irgendwelche Menschen hier im Dorf gesehen, die mit Jesus und Gott überhaupt nicht am Hut haben, aber die Leute fleißig in die Kirche einladen? Habt ihr welche? Ich habe bis jetzt keine kennengelernt, keine solche Menschen, die mit Jesus nichts am Hut haben, aber dennoch fleißig die Menschen zu Jesus bringen, zum Gottesdienst bringen, zur Evangelisation bringen, zur Bibelschule bringen, zu den Veranstaltungen in der Gemeinde bringen. Tatsächlich so. Die Menschen, die das tun, bei denen ist schon gesetupt worden. Erster Punkt, Setup abgehakt. Und besonders diese Menschen, bei denen schon gesetupt ist, das heißt, die Menschen, die mit Jesus leben und ihm vertrauen und von ihm auch etwas erwarten, nehmen diesen Gelähmten mit, wie tragen sie das, auf einer Matte, wahrscheinlich alle vier Ecken haben sie sich genommen und geschnappt und tragen diesen Mann zu Jesus, nicht nur von hier nach dahin, wie beim Erste-Hilfe-Kurs beim Roten Kreuz oder so, sondern richtig durch die halbe Stadt tragen sie ihn. Der wird ja dann immer länger schwerer auch unterwegs, ja, und die Arme werden auch länger. Das nehmen sie auf sich, kommen sie zu dieser Menschenmenge, wo Jesus predigt, kommen sie gar nicht durch, das haben wir gehört. Und was machen sie? Sie hätten ja sagen können, wir kommen nicht durch, bleiben wir draußen, warten wir mal ab, dass Jesus kommt, was auch immer. Sie laufen hinten über die Treppe auf das Dach und decken das Dach ab. Mein zweites Wort könnte Dach ab heißen. Setup und Dach ab, das reimt sich doch auch. Hä? Aber so ist es nicht. Mein zweites Wort heißt Hut ab. Es wird nicht Englisch geschrieben, Hut ab, richtig auf Deutsch geschrieben. Hut ab. Hut ab vor solchen Menschen, die sich etwas kosten lassen, andere Menschen zu Jesus zu bringen. Da würde ich mal ganz kurz zwischen den Zeilen jetzt fragen, was lässt du es dir kosten, Menschen zu Jesus zu bringen? Was lässt du es dir kosten, deinen Glauben, dein Vertrauen auf Jesus? Was hast du bis jetzt auf dich genommen und an Kosten auf dich genommen, um andere Menschen mit Jesus zu konfrontieren? Diese jedenfalls decken das Dach ab. Übrigens, das ist nicht so schwer. In Orient sind die Dächer auch flach gewesen und mit Lehm und Stroh oder so. Es raschelte und brutzelte nach unten und staubte wahrscheinlich auch. Die Menschen haben doch auf sich genommen und riskiert, als solche bezeichnet zu werden. Sie haben einen Dachschaden. Tatsächlich, wenn in einer Veranstaltung so etwas geschieht, würde man diese Menschen wirklich so bezeichnen, sie haben wirklich einen Dachschaden. Sie haben den Vorwurf des Dachschadens auf sich genommen und dieses Dach geöffnet. Und deswegen sage ich, Hut ab vor solchen Menschen, die sich ihre Nachfolge etwas kosten lassen. Und wenn es ein Strohdach ist. Hier wird es anders aussehen, was die Nachfolge uns kostet. Jeder kann sich fragen, was habe ich bis jetzt für Kosten auf mich genommen, damit andere Menschen zu Jesus gebracht werden und sich mit ihm konfrontieren. Und es mangelt ja an Menschen nicht um uns herum, die wirklich gefesselt sind. Es mangelt an Menschen wirklich nicht, hier in diesem Ort bestimmt auch nicht, die Jesus mehr denn je nötig hätten, die Entfesselung bräuchten. Und solche Menschen wie diese vier, die geben dann ihrer Umgebung wirklich Hoffnung. Wenn man solche Menschen sieht, die nicht aufgeben, die sogar die Dächer kaputt machen und ihre Freunde vor Jesus bringen, dann geben sie ihrer Umgebung eine Hoffnung, nicht nur. Ihre Tat wird nämlich sogar zur Rettung für andere Menschen. Ich verdanke es auch mit den Menschen, die mich vor Jesus gebracht haben. Als ich noch Moslem war, ich weiß, in der Elia-Gemeinde, ich bin zu den Veranstaltungen gegangen, auch zu den Freizeiten. Ich habe das Leben den Christen dort teilweise auch schwer gemacht mit meinen Fragen und Diskussionsfreudigkeit. Aber diese Menschen, ohne ich das wusste, haben mich vor Jesus gebracht. Jetzt vor geistlichem Auge möchte ich das sagen. Sie haben gebetet. Für mich. Natürlich auch ganz konkret, sie haben mich eingeladen. Zeltevangelisation, alles habe ich mitgenommen. Und sie sind für mich mit Rettung geworden. Sie haben mit einen Anteil daran, dass ich heute entfesselt bin. Und dann steht es, als Jesus ihren Glauben sah. Kann man den Glauben sehen? Konfis, ihr lernt ja das, ne? Kann man den Glauben sehen? Wie kann man denn einen Glauben sehen? Du bist Koch mit Nachnamen, oder? Ja! Ich habe dich wiedererkannt. Ich weiß aber nicht mehr, ob Finn oder Matthias. Finn, wunderbar. Wie kann man den Glauben sehen? Du bist nicht jetzt persönlich angesprochen, bist wieder entfesselt. Den Glauben kann man sehen. Und Jesus hat diesen Glauben auch gesehen. Lass uns doch auch mal wissen, dass der Glaube zu sehen ist. Der Glaube lässt sich in der Tat sehen. Das ist ein Wortspiel. Der Glaube lässt sich in der Tat sehen. In der Tat sehen. Deswegen hat doch Jakobus gesagt, Glaube ohne Werke ist tot. Der wahre Glaube führt die Menschen auch zur Tat. Und diese Tat hat Jesus da auch gesehen, was diese Menschen getan haben. Und als sie ihren Glauben sah, wie geht das weiter? Sagt Jesus zu dem Gelähmten, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Ich hätte gesagt, hoppla, was soll das jetzt? Wir haben diesen Mann doch da hingebracht, damit der mal nicht mehr gelähmt ist und schön seine Knochen wiederbekommt, seine Hüfte, seine Gelenke wiederbekommt und jetzt ein billiges, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Das beunruhigt dann auch die, die da sitzen, besonders die Pharisäer, die sich sehr gut auskennen. Die Theologen übrigens, die kennen sich sehr gut darin aus, dass nur Gott allein eigentlich die Sünden vergeben kann. Das geht doch nicht, das ist Gotteslästerung. Und so dann denken sie in sich hier. Und Jesus sieht das auch. Und Jesus wendet sich an diese und sagt, warum denkt ihr so? Warum denkt ihr in euch so? Was ist denn eigentlich leichter zu sagen? Wie würden wir denn sagen, wenn er uns gefragt hätte, was ist denn leichter zu sagen? Diesem Mann zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder diesen Mann einfach zu heilen, dass er aufsteht und nach Hause geht? Was ist leichter? Ich würde sagen, es ist leichter, dir sind deine Sünden zu vergeben zu sagen, denn das kann man ja nicht nachkontrollieren, ob das wirklich eingetroffen ist oder nicht. Aber wenn man sagt, steh auf und geh, einem Gelähmten das sagt und da tut sich nichts, dann hat man sich blamiert. Das wagt man doch nicht so. Deswegen billig. Aber, sagt Jesus, damit ihr wisst, dass der Menschensohn auch die Macht hat, die Sünden zu vergeben. Somit identifiziere ich jetzt Jesus ganz klar als Gott. Das will Jesus doch auch damit sagen. Ich habe die Macht, Sünden zu vergeben. Und wir wissen, dass nur Gott die Macht hat, die Sünden zu vergeben. Nur damit ihr wisst und seht, dass ich die Macht habe, dass der Menschensohn, damit meint er sich selbst, die Macht hat, die Sünden zu vergeben, sage ich dir, steh auf und geh nach Hause. Und der steht auf und geht nach Hause. Vor aller Augen. Mein drittes Wort habe ich noch nicht gesagt. Setup hatten wir. Ist es bei dir schon installiert? Hut ab hatten wir. Hut ab vor solchen Menschen, die sowas auf sich nehmen. Mein drittes Wort ist auch ein etwas Wortspiel. Ich hätte gesagt, lass ab. Lass ab, wenn man lass ab sagt, könnte man sagen, ja, ist das jetzt, dass die Menschen, dass die vier jetzt mit den Seilen die Matte mit dem Gelähmten runter herabgelassen haben? Nein, das ist es nicht. Ich habe dieses Wort von sogar mit Ablass auch noch in Verbindung gebracht. Die Katholiken sagen ja Ablass. Und ich sage, lass ab, umgekehrt. Mit Ablass kann ich nicht viel anfangen. Aber mit lass ab kann ich viel anfangen. Jesus hat in erster Linie diesem Gelähmten seine Sünden vergeben. Darin sehen wir auch, dass Jesus nicht danach fragt, was ist leichter, was ist schwerer, was ist schwieriger, was ist zu machen, sondern Jesus sieht immer das, was wichtiger ist. Es ist wohl ihm wichtiger, dass einem Menschen die Sünden vergeben sind, dass die Beziehung eines Menschen zum Gott gegenüber klar und rein geworden ist, dass nichts mehr dazwischen steht, dass es nicht mehr betrübt ist. Und weil Jesus das wichtig ist, deine Beziehung, wie deine Beziehung zu ihm ist, wichtiger ist als das, wie dein Körper zurzeit aussieht. Ich weiß nicht, ob unter uns welche sind, die irgendwelche chronische oder akute Krankheiten erleiden, irgendwelche körperlichen Schwächen oder Gebrechen haben. Das kann sein. Gerade an die ist dieses jetzt besonders gerichtet. Theo Lehmann sagt in einer seiner Predigten, wenn dir dein Stuhlgang wichtiger ist als dein regelmäßiger Kirchgang, dann fährst du in die Hölle. Das heißt, die ernähren sich immer mit Bio und Müsli und so gesundes Zeug, damit man gesund bleibt. Die Welt sagt ja immer, Hauptsache gesund, Hauptsache gesund. Da sagt Theo Lehmann, für mich jetzt immer noch in meinen Ohren, wenn dir dein regelmäßiger Stuhlgang wichtiger ist als dein regelmäßiger Kirchgang, dann fährst du in die Hölle. Und das lese ich hier auch draus. Jesus legt in erster Linie auf das Wert, was dich von Gott eigentlich trennt, was dich eigentlich fesselt. Wir sehen auch, wie wichtig das Jesus ist. Erstens deswegen, weil er jetzt prioritätsmäßig in erster Linie das macht, bei einem gelähmten Menschen zuerst das macht, dir sind deine Sünden vergeben. Und in vielen anderen Bibelstellen hören wir auch, wenn dich dein Auge zur Sünde führt oder zum Ehebruch führt, kennt ihr die Geschichte aus Matthäus Evangelium, dann reißt dein Auge raus und wirf es ab. Das ist bildlich zu verstehen. Er meint, es ist besser für dich, dass du mit einem Auge in den Himmel kommst, als mit beiden Augen in die Hölle. Und weil es so ist, vergibt er diesem Gelähmten seine Sünden. Eigentliche Entfesselung geschieht dort. Aber Jesus ist es nicht unwichtig, wie es uns körperlich geht. Und das zeigt er auch, indem er diesen Gelähmten ganz heil macht. Ich kenne zwei Menschen, die, der eine ist unterhalb der Bauch, oder wie nennt man, Unterleib. Sein Unterleib ist gelähmt und bei dem anderen ist eine Muskelschwunderkrankung da, sodass er seit, ich weiß nicht, 16 Jahren, er ist 24 Jahre alt, seit seiner Kindheit im Rollstuhl sitzt wie ein Haufen Fleisch. Der kann nur Gebissbewegungen machen, also der kann essen und er kann ganz leicht seinen Daumen bewegen. Und durch diese Daumenbewegungen und einem sehr, sehr empfindlichen Joystick kann er einen elektrischen Rollstuhl bewegen und er isst auch und ernährt sich weiter. Er braucht aber natürlich jemanden, der ihm die Nahrung einreicht. Beide sind Christen. Die sitzen im Rollstuhl und beide sind fröhlich. Beide geben Zeugnis ganz fröhlich vor anderen Menschen und beide sind sich ihrer Zukunft sicher, wo sie eines Tages sein werden. Dein Körper, deine Gesundheit, die Sache mit deiner Gesundheit, mit deiner körperlichen Gesundheit ist spätestens dann, wenn du gestorben bist, schon erledigt. Arno Backhaus sagt, das Leben endet meistens tödlich. Wir werden nicht drumherum kommen. Spätestens dann ist die Sache mit körperlicher Gesundheit und Knochen und alles vorbei. Aber die Sache mit der Sünde ist dann nicht vorbei. Im Gegenteil, dann erst sogar, gerade dann, wird die Sache mit der Sünde zu einem richtig wichtigen Problem. Und weil Jesus das sehr, sehr wichtig ist, dass du die Ewigkeit bei ihm verbringst, möchte er dir deine Sünden vergeben und dich entfesseln. Lassen wir uns entfesseln von ihm. Amen.